Wo sind die Toten? Wir erinnern uns, die Frage, wo sind die Toten, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden, für welche Zeit und für welche Person diese Frage gestellt wird. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Diese doppelte Vorfrage müssen wir immer stellen, bevor wir die Frage, wo sind die Toten, biblisch zutreffend beantworten können. Wir können uns das vielleicht anhand eines Koordinatensystems vorstellen. Horizontal haben wir die Zeitachse. Die vertikale Achse stellt die Zugehörigkeit eines Menschen zu Gott und damit auch zu den oberen oder den unteren Aufenthaltsräumen des Todes dar. Und beide Achsen treffen sich in der Auferstehung Jesu von den Toten. So entstehen durch die sich kreuzenden Achsen vier Bereiche, Quadranten nennt man die, die die Aufenthaltsräume der Toten vor und nach der Auferstehung Jesu, jeweils für den Glaubensmenschen und die anderen, darstellen. Dieses Koordinatensystem sollten wir im Hinterkopf behalten. Ich denke, das könnte das anschaulich immer ganz gut klar machen, wo wir uns befinden, vor oder nach der Auferstehung Jesu, bei einem Menschen, der zu Gott gehört, eine Beziehung zu Gott hat, einem christusgläubigen Menschen oder einem, bei dem das nicht der Fall ist. Vier Bereiche: vor, nach der Auferstehung Jesu, Beziehung zu Gott oder nicht. Das sind die Unterschiede, diese doppelte Vorfrage, die wir immer klären müssen, wenn wir die Frage, wo sind die Toten, biblisch zutreffend beantworten wollen. Im ersten Teil unseres Themas haben wir gesehen, dass die Frage der existenziellen Zugehörigkeit eines Menschen die Grundvoraussetzung dafür ist, wo es nach dem Sterben hingeht. Ein Mensch, der mit und in Christus gelebt hat, hier und heute, der wird auch in die lebendige Gemeinschaft mit Christus hineinsterben. Ein Mensch hingegen, der getrennt von Christus gelebt hat, der wird auch getrennt von Christus in die Gottesferne hineinsterben. Der eine stirbt in das Leben, der andere stirbt in den Tod. An unserer Stellung zu Jesus entscheidet sich also hier und heute, wo wir nach dem Sterben hingehen. Das war der Kernpunkt des ersten Teils, den wir miteinander betrachtet haben. Im zweiten Teil unseres Themas heute wollen wir uns anhand einiger biblischen Texte noch genauer anschauen, wie es nach dem Sterben mit den Toten weitergeht und was Inhalt unserer Hoffnung sein darf. Denn darum geht's. Was ist Inhalt unserer Hoffnung? Und dann, siehe, ich verrate euch ein Geheimnis, in diesem kleinen Gerät befindet sich auch noch fertig ein dritter Teil. Also, wir werden bei der Frage, die so unglaublich vielschichtig ist, noch einen dritten Teil miteinander betrachten. Heute möchte ich beginnen mit der Frage, was geschieht eigentlich im Sterben? Nach dem Zeugnis der Bibel, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, bildet der Mensch eine Einheit aus Geist, Seele und Leib. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Und um zu verstehen, was beim Sterben des Menschen geschieht, wollen wir uns jetzt einfach mal das Gegenstück anschauen. Uns anschauen, was eigentlich bei seiner Erschaffung geschieht. Denn was im Sterben geschieht, ist quasi ein Gegenstück zu dem, was bei der Erschaffung des Menschen geschieht. Und um besser zu verstehen, was geschieht eigentlich im Sterben, wollen wir zunächst mal die Frage stellen, was geschieht eigentlich bei der Erschaffung des Menschen? 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Hier steht im Hebräischen für schuf das Wort bara. Und dieses Wort bara wird nur für das Schaffen Gottes verwendet. Ausnahmslos. Bara steht immer nur für das Schaffen Gottes. Und es meint ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Ein voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Damit soll ausgedrückt werden, dass der Mensch ohne Entwicklung aus einer Vorstufe als etwas völlig Neues erschaffen wird. Als erstes Wesen im Bilde Gottes. Also ein Wesen mit einer geistigen, immateriellen, aus Gott stammenden und zu Gott hingewandten Anlage und Bestimmung. Eben nicht nur als ein materielles, sondern zugleich auch als ein geistiges Wesen. Und deshalb kann die Ideologie des Materialismus dem Menschen nie gerecht werden. Das ist die Krux. In vielen Bereichen, bis in die Medizin hinein. Ich staune immer wieder, wie weit die Körperlichkeit, die Materie hineinwirkt in unser Leben. Was für Auswirkungen es haben kann, wenn Hormone, Botenstoffe nicht ausgeschüttet werden. Was das mit einem Menschen machen kann. Ich staune darüber. Und dennoch bleibt es dabei, dass wir den Menschen niemals auch nur annähernd vollständig erfassen und erklären und die Zusammenhänge des Menschen begreifen können, wenn wir ihn reduzieren auf seine materielle Seite. Und genau das geschieht im heute immer noch herrschenden Menschenbild des Materialismus. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem, Odem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott, der Herr, bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden. Hier steht im Hebräischen für bildete das Wort Yasar. Und das wird für das Arbeiten mit vorhandenem Material gebraucht und meint das Hervorgebrachte, was schon da ist, gestalten. Da ist Ton und der wird jetzt zu einer Schale gestaltet. Yasar, das schon da ist, formen, gestalten, bara, voraussetzungsloses Schaffen aus dem Nichts. Unterschiedliche Begriffe. Hier, Yasar, wird benutzt, um das Handeln Gottes am Staub aus dem Erdboden, wo Gott den Menschen bildet, hier auszudrücken. Damit soll eben gesagt werden, dass der Mensch in seiner äußeren Leiblichkeit aus dem bereits vorhandenen Material des Erdbodens von Gott gestaltet wird. Der Leib des Menschen gehört also zur materiellen Welt. Und damit gehört alles, was mit diesem Leib zu tun hat, heute nach dem Sündenfall, unter das Gesetz der Vergänglichkeit, unter dem Gesetz des Todes. Krankheit, Verfall, alt werden, schwach werden. All das, was unser Leben, je älter wir werden, desto mehr so mühselig macht. Das gehört genau hier rein. Und da sind wir als Christen nicht ausgenommen. Wir tragen genau wie jeder andere Mensch auch an uns diese Seite unseres Menschseins, diese materielle Seite, den Leib, Staub vom Erdboden und nach dem Sündenfall diesen Leib des Todes, der Vergänglichkeit. Und da ändert sich auch nichts dran im Hier und Heute, wenn wir Jesus gehören. Darum müssen auch wir als Kinder Gottes durch diese ganzen Begrenzungen und Kämpfe und Mühseligkeiten einer verfallenden Leiblichkeit hindurch. Der Leib des Menschen gehört zur materiellen Welt. Gott formt aus dem Staub des Erdbodens den Leib des Menschen in einzigartig wunderbarer Weise. Aber das wirklich Neue dieses Menschen, weshalb es Bara bei der Erschaffung des Menschen heißt, das wirklich Neue dieses Menschen besteht darin, dass Gott in seine Nase Atem des Lebens einhaucht und ihn so mit seinem Geist beschenkt. Damit gehört der Mensch eben nicht nur zur Welt der Materie, sondern auch zur Welt des Geistes. Der Leib bildet die Schnittstelle zur Welt der Materie. Der Geist bildet die Schnittstelle zur Welt des Geistes. Der Geist ist die Kommunikationszentrale Gottes im Menschen, der Sitz unseres Gewissens. Durch den Geist können wir von Gott her unser Ich spiegeln, über uns selbst nachdenken, über uns selbst reflektieren. 1. Korinther 2, Vers 11 heißt es zum Beispiel, wer weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Und in Sprüche 20, Vers 27, der Geist ist eine Leuchte des Herrn, durchforschend alle Kammern des Leibes. Also der Geist von Gott geschenkt, durchforschend unsere Existenz, unser Sein, unsere Leiblichkeit. Das bedeutet, als die Instanz in unserem Leben zu sein, wo wir über uns selbst nachdenken, reflektieren, von Gott her uns begreifen lernen können. Wenn Gott seinen Geist zurückzieht, dann stirbt der Mensch. Prediger 12, Vers 7, der Staub kehrt zur Erde zurück, so wie er gewesen, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Hier in Prediger 12, Vers 7 wird das Sterben, also als Umkehrung des Schöpfungsberichtes ausgedrückt. Der aus Staub gebildete Leib kehrt zur Erde zurück. Der Geist kehrt in die Verfügungsgewalt Gottes zurück. Dabei fällt auf, dass hier nur von Leib und Geist des Menschen gesprochen wird. Aber der Mensch ist doch mehr als nur Leib und Geist. Unser Bibelwort in 1. Mose 2, Vers 7 sagt, Gott hauchte in ihn Atem, Odem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Damit wird ein Geheimnis ausgedrückt. Der Mensch hat keine Seele, sondern er ist eine lebende Seele. In dem Moment, wo Gott seinen Lebensgeist in diesen Erdenkloß hineinhaucht, entsteht etwas Drittes. Der Mensch als lebende Seele mit einer körperlichen und einer geistigen, einer materiellen und einer immateriellen Seite. Vielleicht kann man das mit einem Embryo vergleichen. Wenn die Samenzelle sich mit der Eizelle verbindet, entsteht daraus etwas Lebendiges Drittes, der Embryo. Er trägt die genetischen Anlagen des Vaters und der Mutter in sich und ist doch etwas Drittes, etwas vollkommen Neues. So wie der Embryo und später das Kind mehr ist als die Summe aus Eizelle und Samenzelle, aus den genetischen Anlagen des Vaters und der Mutter. Der Mensch mehr ist, wir sind darauf nicht reduziert. So ist der Mensch als lebende Seele mehr als nur die Summe aus Materie und Geist. Dieses Dritte, was aus der Verbindung von Geist und Materie entsteht, nennt die Bibel lebende Seele. Die Seele steht für die Person des Menschen, für seine individuelle Identität. Die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit des Menschen mit den Ausdrucksformen Denken, Fühlen und Wollen. Die Seele ist der Sitz des Ich-Bewusstseins. Der Geist, der Sitz des Gottesbewusstseins. Und der Leib, der Sitz des Umweltbewusstseins. Hier nicht im ökologischen, sondern im räumlichen Sinne gemeint. Ja. Die Seele als Persönlichkeit, als Ich des Menschen, steht dabei zwischen Leib und auf der anderen Seite dem Geist. Dazwischen steht die Seele, zwischen Leib und Geist. Der Schnittstelle zur Welt der Materie und der Schnittstelle zur geistigen Welt. Dazwischen ist die Seele. Und die Seele, die Persönlichkeit des Menschen, sein Ich, die Entscheidungszentrale, wo sein Wollen, seine Gefühle, seine Gedanken sich abspielen. Diese Seele empfängt von beiden, vom Leib und vom Geist, Impulse. Nimmt über beide Schnittstellen teil an der materiellen und an der immateriellen Wirklichkeit. Und ist mit beiden zu einer Einheit verbunden. Und die Frage ist, welche Impulse übernehmen die Führung? Darum spricht Paulus in 1. Korinther 2, genau der Stelle, in der ich vorhin gelesen habe, von dem Geist des Menschen und dem Geist Gottes, der in ihm ist und so weiter. Deshalb erklärt Paulus genau an dieser Stelle 1. Korinther 2, es gibt einen Psychikos, einen Menschen, der von seiner Seele geprägt und bestimmt ist ausschließlich. Der natürliche Mensch wird es auch übersetzt. Und es gibt einen Pneumatikos, von Pneumageist, einen Mensch, der durch den Geist, gemeint ist hier der Geist Gottes, geprägt, bestimmt, geführt wird. Und so spielt sich unser Leben in dieser Polarität ab. Der Geist Gottes wirkt über unseren Geist auf unsere Seele und möchte die Führung, die Leitung in unserem Leben haben. Und der Leib, der sagt, ich will jetzt aber das. Und unsere Seele sagt, und ich will jetzt aber das. Und der Geist sagt, hey, da ist der gute Weg. Und da stehen wir zwischen. Das sind die Impulse, das ist das auch, wovon Paulus spricht, dieser Kampf im Galaterbrief. Ja, wo wir zwischenstehen. Also, das ist eigentlich das Spannende an unserem Ich, an unserer Seele, an unserer Person. Die Impulse des Leibes aus der materiellen Welt, die Impulse des Geistes von Gott her als gläubige Menschen, die den Geist Gottes haben, die nicht nur auf das Gewissen und so ein Grundfundus reduziert sind, sondern in denen wirklich der Geist Gottes dann über den Geist hinein wirkt und führt. Und die große spannende Frage unseres Lebens, wer führt uns? Von wem lassen wir uns führen und bestimmen? Pneumatikos, der geistliche Mensch, oder Psychikos? Der Mensch, der dann nur beschränkt ist auf die leibliche Seite und seine psychisch-natürliche Existenz. Also die Seele als Persönlichkeit, als Ich des Menschen steht zwischen Leib und Geist, empfängt von beiden Impulse, nimmt über beide Schnittstellen teil an der materiellen und an der immateriellen Wirklichkeit und ist mit beiden, mit dem Leib und mit dem Geist, zu einer Einheit verbunden. Im Sterben zerbricht diese Einheit. Die materielle und immaterielle Seite des Menschen wird im Sterben auseinandergerissen. Das ist der Schmerz des Sterbens. Die materielle und immaterielle Seite des Menschen wird im Sterben auseinandergerissen. Der Leib kehrt zum Staub des Erdbodens zurück und schläft in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Der Leib, der schläft in der Erde bis zum Tag der Auferstehung. Die Seele geht ins Totenreich oder aber zu Christus, je nachdem, ob der Betreffende zu seinen Lebzeiten ein Eigentum Jesu war oder nicht. Dort, im Totenreich oder bei Christus. Dort wartet die Seele auf den Tag der Auferstehung des Leibes zum Leben oder zum Gericht. Der Geist kehrt nach Prediger 12, Vers 7 zu Gott, in Gottes Verfügungsgewalt zurück. Wenn wir das so hören, Geist, Seele, Leib, das Zerbrechen, wohin sie jetzt geordnet werden, im Sterben. Da könnte man, und das habe ich auch lange gedacht früher, da könnte man denken, dass hierdurch eine Dreiteilung des Menschen im Sterben ausgesagt wird. Das ist jedoch, wenn man sich die Schriftstellen umfassend anschaut, nicht der Fall. Die Bibel spricht beim Sterben immer und immer wieder nur von einer Zweiteilung. Ob sie nun Leib und Geist einander gegenüberstellt, wie in Prediger 12, Vers 7, oder Leib und Seele einander gegenüberstellt, wie im Psalm 16, 9 bis 10 und Apostelgeschichte 2, die Verse 27 bis 31. Lest das mal in Ruhe, wenn ihr vielleicht euch das nachhört, lest das in Ruhe mal durch. Wo immer wir in der Bibel Stellen über das Sterben finden, wird immer nur eine Zweiteilung ausgedrückt. Entweder wird der Geist oder die Seele dem Leib gegenübergestellt. Nie wird beides gleichzeitig und nie an getrennten Orten ausgesagt. Das sehen wir auch an zwei ganz interessanten biblischen Stellen, die man sonst gar nicht so beachten würde. Aber wenn man in diesen Fragen es mit einmal merkt, ach, ist ja interessant. Die eine Stelle ist in Offenbarung 6, Vers 9. Und die andere, Hebräer 12, Vers 23. In diesen beiden Stellen wird von verstorbenen Glaubensmenschen gesprochen, die ihre neue Leiblichkeit noch nicht empfangen haben, die also warten auf ihre Auferstehung. Und in diesem Zustand vor ihrer Auferstehung, vor der Auferstehung des Leibes, werden sie in Offenbarung 6, Vers 9 als Seelen unter dem himmlischen Altar bezeichnet. Als Seelen unter dem himmlischen Altar. Während Hebräer 12, Vers 23 von den Geistern der vollendeten Gerechten redet, die schon droben sind im himmlischen Jerusalem. Seelen unter dem Altar, die Märtyrer, die warten auf ihre Auferstehung, die Geister der vollendeten Gerechten, die beim Herrn im himmlischen Jerusalem sind. Wir sehen also, dass hier um die Beschreibung der Person nach dem Sterben auszudrücken. Diese beiden Bezeichnungen als Seelen oder als Geister austauschbar gebraucht werden. Für Verstorbene, die noch auf die Auferstehung ihres Leibes warten. Geist und Seele des Menschen bilden also die immaterielle Seite, die Persönlichkeit des Menschen und bleiben ganz offenbar beieinander. Im Totenreich oder bei Christus, in der Erwartung der Auferstehung ihres Leibes. Es geht beim Sterben also immer nur um eine Zweiteilung, um die Scheidung der materiellen von der immateriellen Seite des Menschen. Um die Scheidung des Leibes auf der einen, von Geist und Seele auf der anderen Seite. Geist und Seele bilden gemeinsam die auch nach dem Sterben weiter bestehende Persönlichkeit des Menschen. Deshalb sprechen einige Brüder hier auch von der Geistseele des Menschen. Heinz Schumacher, Rainer Wörth zum Beispiel, von den beiden weiß ich's. Die sprechen hier von der Geistseele des Menschen, um genau diesen Tatbestand auszudrücken. Das trifft so den biblischen Befund und ist sprachlich praktikabel, aber es ist so kein biblischer Begriff als Geistseele. Deshalb bleibe ich beim Gebrauch dieses Doppelbegriffes immer lieber ein bisschen vorsichtig und wo es passt, spreche ich lieber einfach von der Person des Verstorbenen. Wie ergeht es nun dieser immateriellen Seite des Menschen aus Seele und Geist? Wie ergeht es dem Menschen als Person nach seinem Sterben? Wo ist der Verstorbene? In welchem Zustand befindet er sich? Und hier gehört einfach Lukas 16 an dieser Stelle ganz zentral auch hin. Über Lukas 16 habe ich ja schon vor einiger Zeit mal gepredigt hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, wer von euch sich erinnert. Ich erinnere mich ja selbst kaum, also von daher wird es bei euch auch kaum besser sein. Und wer sich erinnert, den tröste ich mit Philipper 3, Vers 1, wo Paulus schreibt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist für mich nicht verdrießlich und euch macht's desto gewisser. Ja, also. In diesem Sinne wollen wir jetzt an dieser Stelle uns auch Lukas 16, die Verse 19 bis 31 anschauen. In Lukas 16, 19 bis 31 erzählt Jesus eine ganz besondere Geschichte. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es gibt wohl keine zweite biblische Geschichte, in der Jesus uns den Vorhang zur jenseitigen Welt so weit öffnet wie hier. Das macht diese Geschichte so besonders und für unsere Fragestellung so interessant. Für die Bedeutung und für die Aussagekraft dieser Geschichte ist es übrigens völlig egal, ob es sich dabei um eine reale Geschichte handelt, die Jesus erzählt, oder nur um ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Das ist nämlich bei diesem Text umstritten. Aber für die Bedeutung und Aussagekraft dieser Geschichte ist das im Ergebnis völlig egal. Denn auch bei einem Gleichnis, das Jesus erzählt, erfindet er doch keine Realität. Sondern er geht immer von einer bestehenden Realität aus, in die er seine Geschichte einbettet. Das sind Gleichnisse. In den Gleichnissen erzählt er nicht von Marsmännchen, sondern von Dingen, die den Menschen aus ihrer Umwelt, aus ihrer Realität völlig vertraut sind. Er beschreibt bekannte, bestehende Realität und bettet da seine Geschichte ein, bei Gleichnissen. Und genauso hätte diese Geschichte in der Realität passieren können. Genauso wie Jesus sie erzählt, hätte sie passieren können, weil sie eingebettet ist in die Realität, in die Wirklichkeit, so wie es ist. Und hier, bei dieser Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, ist das ganz genauso. Genauso hat, wenn es eine Geschichte ist, die wahr ist, oder hätte, wenn es ein Gleichnis ist, diese Geschichte in der Realität passieren können. Nur, dass es sonst eben ausschließlich die Realität dieser Welt ist, die den Hintergrund der Geschichte bildet. Hier aber überschreitet Jesus mit seiner Geschichte die Grenze von Immanenz und Transzendenz, von der diesseitigen und der jenseitigen Realität. Aber es bleibt dabei. Auch hierbei beschreibt unser Herr eine Realität, eine Wirklichkeit, die Realität von Immanenz und Transzendenz in einer Geschichte. Lukas 16, 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Schon die Art des Sterbens unterscheidet sich. Lazarus wird im Sterben von den Engeln hinübergetragen. Der Reiche hingegen wird nur zu Grabe getragen, nicht weiter. Mag pompös gewesen sein. Kann mir vorstellen, die Beerdigung dieses Reichen war allemal sehr viel eindrucksvoller als die von dem armen Lazarus. Der Sarg wird sehr viel schöner gewesen sein. Aber getragen wurde dieser Sarg nur bis zur Grabstelle. Aber der Lazarus wurde hinübergetragen von den Engeln. Und so lesen und hören wir immer wieder, wie Glaubensmenschen im Sterben durch das Tal des Todesschattens auf ganz persönliche Weise von ihrem guten Hirten hindurchgetragen, abgeholt werden. Der eine wird von Engeln hinübergetragen, der andere geht auf die offenen Arme Jesu zu. Es gibt eine Unmenge an Zeugnissen, die das so wunderbar beschreiben. Und wenn wir eine Reise machen, dann ist es doch ganz wunderbar, wenn wir am Bahnhof oder am Flughafen abgeholt werden. Also ich finde es immer richtig traurig, du kommst irgendwo an auf dem Bahnhof und da ist keiner. Dann arbeitest du dich da durch. Es ist schön, wenn du am Bahnhof abgeholt wirst. Und hier, bei Lazarus, geschieht genau das. Und ich bin sicher, dass der Herr jedes seiner Kinder abholt. Auf die eine oder die andere Weise. Niemand wird am Bahnhof des Sterbens einfach stehen gelassen. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Hinein, in ihn, auf ihn zu. Er ist das Ziel meines Sterbens. In, mit, bei ihm findet mein Sterben statt. Ich sterbe nicht hinein in irgendeine einsame Bahnhofshalle. Er ist da. Als Stephanus gesteinigt wird, schenkt der Heilige Geist ihm einen Blick in den geöffneten Himmel. In Apostelgeschichte 7, 55 lesen wir das. Dort sieht Stephanus Jesus zur Rechten Gottes stehen. Da mag man drüber hinweglesen, dass Jesus zur Rechten des Vaters steht. Aber die Bibelkenner wissen, eigentlich gibt es doch Bibelstellen, da heißt es, er sitzt. Er sitzt doch zur Rechten des Vaters. Und jetzt, wo Stephanus gesteinigt wird und Gott ihm in dieser entscheidenden, schweren Stunde den Himmel öffnet für einen kurzen Moment, da sieht er Jesus nicht sitzen. Stehen. Stehen. Das finde ich so, so großartig. Hier hält es Jesus nicht auf seinem Thron. Als sein Knecht den Märtyrertod erleidet, steht Jesus auf. Was für eine Botschaft der Liebe und innersten Anteilnahme kommt doch aus diesem Aufstehen Jesu zum Ausdruck. Hier geht Jesus seinem Knecht gleichsam entgegen, nimmt sein Kind bei sich auf. So betet Stephanus auch in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und ich bin sicher, dass dieses Gebet erhört wurde und Jesus den Geist des Stephanus bei sich aufgenommen hat. Als Jesus am Kreuz stirbt, da ruft er mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Stephanus betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Erkennen wir den Unterschied? Stephanus bittet darum, dass Jesus seinen Geist aufnimmt. Jesus selbst kann in dieser Stunde seinen Geist nur in die Hände des Vaters übergeben, weil er weiß, dass er jetzt zunächst der Macht des Todes ausgeliefert wird. Aber er befiehlt seinen Geist in die Hände des Vaters, in der Erwartung, dass der Vater ihn aus den Toten auferwecken wird. Und er wurde erhört. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte aus Lukas 16, Vers 23. Und als der Reiche im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der Hades ist die griechische Bezeichnung für das Totenreich. Griechisches Wort im griechischen Grundtext des im Griechischen geschriebenen Neuen Testamentes. Hades ist die griechische Bezeichnung für das Totenreich. Und das Totenreich ist der Aufenthaltsort der abgeschiedenen Seelen bzw. Geister. In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes wird dieser Ort Sheol genannt. Beide Begriffe, Hades und Sheol, bezeichnen denselben Ort, einmal in Hebräisch, der Sprache des Alten Testamentes, und einmal in Griechisch, der Sprache des Neuen Testamentes. Im Hades warten die Verstorbenen auf den Tag ihrer Auferstehung, zum Leben oder zum Gericht. Der Hades ist also nur ein Warteraum, eine Zwischenstation, noch nicht der endgültige Bestimmungsort der Verstorbenen. Der Hades darf deshalb nicht mit der Hölle, der Gehenna, dem Feuersee verwechselt werden. Mit diesen Begriffen bezeichnet die Bibel den Strafort nach dem Gericht. Der Hades hingegen ist der Warteraum vor dem Gericht. Man könnte den Hades deshalb auch die Untersuchungshaft Gottes nennen. Auch die Untersuchungshaft ist nicht angenehm. Das habe ich oft genug gemerkt. Ich habe sie zwar nicht selber erlitten, aber von vielen darüber gehört, die da immer ganz schnell raus wollten. Also auch die Untersuchungshaft ist nicht angenehm. Steht ja auch, als er erwachte, dass er in Qualen war. Aber es ist noch nicht der Strafort nach dem Gericht. Es ist noch der Warteraum vor dem Gericht. Das Urteil Gottes steht noch aus. Abrahams Schoß, von dem hier in Lukas 16 gesprochen wird als Gegenstück, da wo Lazarus ist. Abrahams Schoß ist in der jüdischen Theologie die Bezeichnung für den Ort der Gemeinschaft der verstorbenen Frommen mit Abraham im Hades. Abraham ist für den glaubenden Israeliten der persönliche Sammel- und Mittelpunkt im Totenreich. Das ist ihr Vater, der Vater ihres Volkes, Abraham. Da sammeln sie sich. Nach Apostelgeschichte 2, 27, 31 befinden sich zumindest bis zur Auferstehung Jesu auch die Gläubigen des Alten Testamentes im Hades. Man könnte also sagen, dass Abrahams Schoß, von dem Jesus hier spricht, eine besondere Abteilung im Hades ist. Die Abteilung, in der sich die abgeschiedenen Seelen der alttestamentlichen Heiligen befinden. Dieser ist durch eine Kluft getrennt von dem übrigen Bereich des Scheol. Und auch wenn es dort weitaus angenehmer ist, bleibt auch Abrahams Schoß nur ein Warteraum. Der besondere Warteraum für diejenigen, die an der Auferstehung des Lebens teilhaben werden. Wir merken an dieser Stelle, den heilsgeschichtlichen Standort dieser Geschichte vor Ostern. Diese Geschichte erzählt Jesus vor Ostern. Da war er noch nicht auferstanden. Und darum ist das auch noch nicht die Botschaft von unserer Hoffnung, die uns nach Ostern entfaltet wird. Da müssen wir schon heilsgeschichtlich verstehen, an welcher Stelle Jesus diese Geschichte erzählt. Vor seiner Auferstehung, vor Ostern. Aber durch die Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes radikal verändert. In Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus, dass er jetzt die Schlüssel des Todes und des Hades hat. Er hat die Schlüssel. Das bedeutet, er hat die Schlüsselgewalt. Er kann jeden Raum dieses Totenreiches auf- und zuschließen, öffnen, rein, raus, wie er will. Schlüsselgewalt, Vollmacht. Das erinnert übrigens an Josef dann auch. Ne? Das Totenreich wird in der Schrift immer im Bild eines Gefängnisses bezeichnet. Es ist ein Gefängnis mit vielen verschiedenen Räumen. Da gibt es ganz tiefe Bereiche für ganz schlimme und weiter oben Bereiche. Es ist unterschiedlich. Ein ganz differenzierter Bereich. Aber der wird für uns gar nicht näher erklärt. Das müssen wir jetzt auch alles gar nicht wissen. Aber wir nehmen zur Kenntnis, diese Realität ist kein Einheitsbrei, sondern sehr differenziert. Und Jesus hat die Schlüssel. Was das für eine Aussage ist, komme ich heute nicht zu. Aber was das auch bedeutet, wenn die Bibel uns erzählt, dass Jesus hinging und den Geistern im Gefängnis predigte. Wörtlich steht da, dass er die Geister im Gefängnis evangelisierte. 1. Petrus 3 und 4 steht das. Da merken wir etwas davon, was sich durch die Auferstehung Jesu verändert hat. Wie er, der Herr, ist jetzt auch über das Totenreich die Schlüssel des Todes hat. Und wenn wir dann lesen in Epheser 4, dass er mit seiner Himmelfahrt die Gefangenschaft gefangen geführt hat. Da wird deutlich, wow, da ist dieses ganze Totenreich mal kräftig durcheinandergewirbelt worden. Da hat Jesus die Leute des alten Bundes mit sich geführt. Aber das kann ich heute nur andeuten. Epheser 4, Vers 8 steht das, dass Jesus die Gefangenschaft gefangen geführt hat, in seiner Auferstehung mitnimmt. Tod und Hades, das ist die eigentliche Botschaft. Tod und Hades haben keine Macht mehr über die Menschen, die zu Jesus gehören. Das ist vorbei. Darum so wichtig, vor oder nach der Auferstehung Jesus. Gehören wir zu Jesus oder nicht? Denn Tod und Hades haben keine Macht mehr über die Menschen, die zu Jesus gehören. Die haben nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu bestimmen über uns. Wir gehören Jesus, 100%. Als Menschen in Christus, als Glieder an seinem Leib, erwarten wir nicht Abrahams Schoß, wie die Juden zur Zeit Jesu, sondern wir erwarten Jesu offene Arme. Oder um es mit Paulus zu sagen, in Philipper 1, 23, wir erwarten nach unserem Sterben bei Jesus zu sein. Denn es ist weit besser als das, was wir hier haben. Weit besser. Sterben bedeutet, bei Jesus zu sein für uns. Kannst du ein Gleichheitszeichen setzen. Wenn du als Christusgläubiger stirbst, dann heißt für dich Sterben gleich bei Jesus sein. Damit kann man sterben, oder? Aber hier, in Lukas 16, befinden wir uns heilsgeschichtlich eben noch vor der Auferstehung Jesu. Da waren die Verhältnisse noch anders. Doch das tut der Botschaft Jesu auch für uns keinen Abbruch, wenn wir nur die heilsgeschichtliche Stellung im Auge behalten. Für den reichen Mann hat sich übrigens nichts geändert. Für den Menschen ohne Gott heißt es vor und nach der Auferstehung Jesu, so wie es in Vers 23 beschrieben wird, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Der reiche Mann schließt auf Erden seine Augen. Und dann bleiben sie zu. Nein, 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 nein. Er schlägt sie sogleich im Hades wieder auf. Einmal schließen und einmal öffnen der Augen liegen zwischen dieser und jener Welt ein Wimpernschlag. Unser Herr schildert es detailliert. Der reiche Mann schlägt seine Augen auf. Er kann denken, rufen, sprechen. Er empfindet Qualen. Er sieht von Weitem Abraham und Lazarus. Er kann auch die Identität der beiden erkennen. Abraham kann ja intuitiv erkennen, obwohl er ihn noch nie gesehen hat. Lazarus kann er wiedererkennen. Auf die Frage, ob wir uns nach dem Sterben wiedererkennen werden, antwortet Jesus also hier ganz eindeutig mit Ja. Aber ja, mehr noch. Wir werden sogar intuitiv Menschen erkennen, die wir vorher noch nicht von Angesicht gekannt haben, zumindest die Glaubensmenschen. Also ihr werdet dann beim Herrn mal nicht dem Paulus über den Weg laufen und sagen, geh doch mal weg, hier machst du dir, du bist Paulus, das werdet ihr sofort sehen, sofort wissen. Ja? Braucht ihr euch nicht vorstellen. Bitte, machen wir uns noch einmal bewusst, Jesus erzählt hier kein Märchen, sondern er schildert die Realität, die Wirklichkeit der jenseitigen Welt. Und Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben als bewusstes Sein, nicht als Todesschlaf. Nur unser Körper schläft und wartet auf den Tag seiner Auferweckung. Und wie das mit der Auferstehung des Leibes sein wird, wie der Zwischenzustand der Gläubigen bis dahin beschaffen ist, wie es dann weitergeht im Heilshandeln Gottes, davon mehr in einem dritten Teil. Für heute halten wir fest, Jesus schildert das Weiterleben nach dem Sterben als bewusstes Sein. Für uns als Kinder Gottes, als Glieder am Leib des Christus bedeutet das, so wie wir in der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn gelebt haben, so sterben wir auch in die lebendige Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn. Römer 14, 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben, ob wir sterben, wir sind des Herrn. An unserer Beziehung zu Jesus ändert sich dadurch nichts. Du hast mit ihm heute geredet, du wirst da mit ihm reden. Du hast ihn gehört, du wirst ihn da hören. Du hattest Umgang mit ihm, du wirst da Umgang mit ihm haben. Du bist nicht getrennt, das ist nicht zerstört, zerschlagen durch das Sterben. Deine Beziehung zu Jesus bleibt lebendige Beziehung. Die können Sterben und Tod überhaupt nicht tangieren, nicht berühren. Und deshalb schreibt Paulus, habe ich Lust abzuscheiden und irgendwo gelagert zu werden. Deshalb habe ich Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Das bei Christus sein ist weit besser. Das ist das Großartige. Und das Beste daran ist nicht das Ende von Krankheit, Leid, Mühsal, Beschwerden und Schmerz. Obwohl auch das schon wirklich eine Verbesserung darstellt. Das Beste daran ist, dass wir unseren geliebten Herrn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist es. 1. Korinther 13, 12. Wir sehen jetzt wie durch einen polierten Metallspiegel undeutlich. Dann aber, von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Zweimal heißt es jetzt, dann aber. Jetzt leben wir noch in der Verschwommenheit, der Rätselhaftigkeit und dem Stückwerk unseres irdischen Seins. Ja, da ist ganz viel Verschwommenheit, Rätselhaftigkeit und Stückwerk. Dann aber werden wir Jesus so erkennen, wie wir jetzt schon von ihm erkannt sind. Unsere verkorksten Gottesbilder, die werden sich wie Nebel in der Sonne auflösen. Und wir werden erkennen, dass unser Herr wirklich nur Liebe ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Dass all sein Handeln und sein Nichthandeln in unserem Leben Ausdruck seiner Liebe war. Das werden wir verstehen. Das gilt dann auch für so eine, aus meiner Sicht, erstmal völlig unverständlichen Geschichten, wieder hier mit dem Wasserrohrbruch bei der Sigrid. Da stehst du erstmal vor und denkst, Herr, aber wenn die Verschwommenheit aufhört, dann werden wir sehen, hey, das war nichts Böses von ihm her, sondern auch das, was ich für böse hielt und schlecht und böse und verlassen empfunden habe, war Ausdruck seiner Liebe, seines geheimnisvollen, liebevollen Waltens in meinem Leben. Und das wird ein großer Moment, wo wir ihn so sehen, ja wirklich, da ist gar keine Finsternis in ihm. Dann werden all unsere Fragen ihre Antwort finden, alle Rätsel unseres Lebens sich klären. Und darauf dürfen wir uns freuen. Halten wir fest, Römer 14, Vers 8, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. Lernen wir den Vers auswendig. Denn damit kann man leben und sterben. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir möchten dich anbeten als den Sieger über den Tod, den Teufel und die Sünde. Wir möchten dir dafür danken, dass du am Kreuz das Gericht an unserer Stelle erlitten hast, damit wir durch dieses Gericht nicht mehr durch müssen. Wir danken dir dafür, dass du den Tod erlitten hast, damit wir den Tod nicht mehr erleiden müssen. Wir danken dir dafür, dass du die Gottverlassenheit vom Vater erlitten hast, damit wir nie wieder uns von Gott verlassen fühlen müssen. Herr, wir danken dir dafür, dass du das alles an unserer Stelle getragen hast und dass